Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Anja, ich freue mich, dich zu sehen.
Hallo Anja. Du weißt, was der Plural von Anja ist, ne?
Die Anjan, hast du gesagt.
Nee, die zusammen sind wir die Anjen.
Wie zusammen sind wir die Anjen?
Die Anjen.
Ach so, die Anjen. Abgefahren. Also wir haben ja vor einigen Jahren schon mal irgendwas zusammen gemacht. Wir sollten auf die Barrikaden gehen, glaube ich. Und da hast du uns die Anjen genannt.
Barrikaden stehen immer bereit für uns.
Anja Neu-Ilk, du bist meine Kollegin aus Rostock, richtig? Magst du sagen, wo in Rostock du Pastorin bist?
In der Rostocker Baptistengemeinde. Ja. Wir sind beide Baptistenpastorinnen, genau. Genau. Und ich wohne in der Rostocker Innenstadt.
Ja, und du sitzt in einem großartigen Büro, wie ich sehe. Mhm. Wir sind hier über Zoom miteinander verbunden. Lea ist heute nicht bei uns, weil sie immer noch krank ist. Ein Shoutout an Lea. Werd gesund. Wir wünschen dir alles Gute. Wir beide sprechen heute über Ostern. Anja, du und ich, die beiden, die Anjen. Über den Ostersonntag, der 9.4. Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Steht in der Offenbarung 1, Vers 18. Und das ist der Wochenspruch, der über dieser Woche steht, die mit Ostersonntag beginnt. Ja, das ist aber nicht der Text, über den wir sprechen, sondern wir sprechen über den 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Und du liest uns diesen Text. Ach so, du sagst, mal gucken, vielleicht auch anders, mal schauen.
Ja, bis 11 macht es nicht so richtig Sinn. Also mindestens 12 muss man noch dazu nehmen. Und ich habe für mich jetzt nochmal auch eine Kostprobe aus dem weiteren Kapitel mit dazu genommen.
Ja, cool.
Weil das für mich irgendwie zuläuft auf weitere Texte hinten. Das eigentlich schaffen diese ersten 11 Verse nur eine Basis für das, was dann kommt.
Ja, cool. Magst du das dann gleich mit vorlesen oder haben wir es dann im Gespräch?
Ja, ich mache mal so ein bisschen Ausblick. Also nicht das ganze Kapitel, das dauert zu lange. Ne?
Ja, okay.
Soll ich mal vorlesen? Oder?
Ja, lies mal und sag mal noch, welche Übersetzung du gewählt hast.
Genau, bitte. Ich habe die Luther 17 genommen. Mhm. Genau. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, also hier ist die Luther freundlich, steht natürlich nur Brüder da, ne? Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich einen Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Vers 12 noch. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Vers 29. Was machen denn die, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Was lassen sie sich dann für sie taufen? Und Vers 42. Es wird gesät verweslich und auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Und der letzte Vers. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.
Vielen Dank dafür. Die vorletzten Verse, die du gelesen hast, die nehme ich immer für Beerdigung. Das machen, glaube ich, viele. Mhm. Genau.
Ja, deswegen habe ich es genommen, weil es da so drauf zuläuft. Ja, genau. Ne? Du stehst dann am Grab als Pastorin und sagst Sachen wie, ja, wenn wir nur in diesem Leben an Christus glauben, dann sind wir die Elendsten. Nun ist aber Christus auferweckt von den Toten als Erster unter denen, die entschlafen sind. Und es wird gesät verweslich, auferstehen unverweslich. Mhm. Ne? Das ist so, das ist ein Spruch, den wir sagen beim Sandwurf, ne? Genau. Am Grab. Und Darauf läuft das Kapitel zu, also letztendlich auf diesen Moment am Grab, wo du aber sagst, die Toten werden auferstehen.
Ja, genau.
Also das ist irgendwie so die krasseste Stelle, finde ich, in unserem Glauben, auch in unserem Beruf.
Ja, und darauf kommt es, glaube ich, wirklich an. Im Vorgespräch habe ich dir ja erzählt, dass ich so ein bisschen fremde mit diesem Text und mich frage, was soll das denn jetzt an Ostern? Aber das ist ja genau die Nachricht, das ist ja genau die Botschaft an Ostern, mit der wir es hier zu tun haben. Ich habe mir so drüber geschrieben, was glaubst du oder was glaube ich, worum geht es eigentlich, warum feiern wir Ostern? Und ich glaube, man kann es kaum prägnanter ausdrücken als in diesem Text. Es ist ja so ein bisschen so ein Glaubensbekenntnis, ne? Ganz kurz ein paar Einleitungsgedanken, wobei wir haben also 1. Korinther in der ersten Staffel und auch schon in dieser Staffel mehrfach besprochen, da braucht man also nicht mehr allzu viel sagen, aber vielleicht kurz die Kapitel 12 bis 14, die besprechen ja die Charismen in der Gemeinde und in welchem Wertekanon diese Gaben entwickelt werden können und sollen. Der Wertekanon ist so das Hohelied der Liebe. Und dann kommt das Kapitel 15, da geht es um die Auferstehung der Toten. Du hast uns gerade eine schöne Auswahl vorgelesen und ich halte das auch für notwendig. Man müsste das auch darüber nachdenken, aber tatsächlich an Ostersonntag dann auch so lesen. Ich habe mich gefragt, warum endet das eigentlich mit Vers 11, denn Vers 12, nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt, wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn man diesen Vers nicht mitliest, dann ist alles, was davor ist, wie hast du es vorhin genannt, eine Grundlage zwar, aber es läuft eben darauf zu, gebe ich dir also recht. Und ganz kurz, wie man diesen Text gliedert, erstmal erinnert Paulus an eine gemeinsame Tradition in den Versen 3b bis 5, greift wahrscheinlich so ein Glaubensbekenntnis auf, das sich durch die Generationen bis zu Paulus, naja, so viele Generationen sind es noch nicht, aber eben schon formuliert hat.
Also es soll wohl die älteste Zusammenfassung tatsächlich von dem sein, was Evangelium sein soll.
Was man so geglaubt hat, ganz genau. Und das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Ich denke, dass wir das häufiger machen sollten. Ein bisschen machen wir das ja, wenn wir das Apostolikum sprechen. Aber wie oft machen wir das? Also wir in unserer Baptistengemeinde jetzt nicht so häufig. Und dann belegt er sozusagen diese Auferstehung, belegt er mit den Zeugen der Auferstehung. Und da zählt er ja eine ganze Menge auf, bis hin zu der krassen Zuspitzung 500 Brüder und Schwestern auf einmal.
Niemand weiß, wo das gewesen ist mit diesen 500 Brüdern und Schwestern.
Genau.
Also Pfingsten kann es nicht gewesen sein, ne? Das ist ja irgendwie eine andere Geschichte und es gibt keinen anderen Ort, wo davon berichtet wird.
Ja. Ja, wahrscheinlich versucht Paulus wirklich an der Stelle, und das muss man ja auch sagen, dass dieser Brief ein echter Pauline ist, er setzt sich mit seiner, vielleicht muss man sagen, Herzensgemeinde auseinander, wobei ich nicht weiß, ob es wirklich eine Herzensgemeinde ist, höchstens insofern, als diese Gemeinde ihm viel Herzschmerz bereitet.
Ah, man kritisiert nur, was man liebt. Und also er geht ja schon so. Also ich glaube schon, dass sie ihm am Herzen liegt. Und also gerade diese ersten Verse kann man ja auch mit einem ganz anderen Impetus lesen, also mit einem ganz anderen Werf. So, ne? Dass man sagt, ich erinnere euch aber, dass ich euch verkündigt, dass ihr das angenommen habt, indem ihr auch feststeht, ja. Dass ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, was ihr bitte auch tun sollt, weil das wichtig ist. So.
Kannst du mir kurz erzählen, warum du Luther gewählt hast?
Ich habe ihn jetzt einfach genommen, weil er mir geläufig ist.
Ja.
Ich habe jetzt gar nicht groß verglichen oder so. Vielleicht auch damit, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, einfach so bleibt, wie es ist.
Ja. Das macht ja die Basisbibel auch. Ich habe auch lange überlegt, ich habe mich erst mit der neuen Genfer vorbereitet, dann habe ich die Basisbibel gelesen, habe gedacht, naja, eigentlich ist Luther am besten. Und zwar am besten deshalb, also am besten, aber für mich am besten im Sinne von, er schmückt nicht so aus, dieser Text. Die neue Genfer, die wertet dann schon sofort. Ohne diese Grundlage, also ihr werdet krass verloren gehen. Da bin ich über den Luther-Text sehr dankbar, der in solcher Schlichtheit und trotzdem mit so viel Emotion darum wirbt, dass wir uns erinnern, was wir glauben. Und das wollte ich mit dir eigentlich heute Morgen so ein bisschen besprechen, wenn wir jetzt über diesen Text nachdenken. Wir haben also festgestellt, das älteste Glaubensbekenntnis, dann die Zeugen, die vielen Brüder und Schwestern, die das gesehen haben und dann die Zuspitzung durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Wenn du so über diesen Text nachdenkst und den an Ostern predigst, was wäre denn so dein Schwerpunkt? Wo würdest du dich drauf konzentrieren?
Ja, ich würde das gerne als zweites beantworten und vielleicht erstmal sagen, wo ich andocke, genau, weil das auch ein bisschen einfacher ist, aber dann auch dahin führt, wo ich dann einen Schwerpunkt setzen möchte.
Ja.
Also, womit ich relaten kann, ist so dieser Unterschied zwischen dem, was geglaubt wird und dem, was verkündigt wird. Also, dass man irgendwie denkt, warum gibt es diese Überzeugung immer noch? Meinetwegen irgend so eine Überzeugung wie, Gott kann nicht vergeben, außer Jesus wird getötet. So. Ja. Obwohl man schon mehrmals darauf hingewiesen hat, dass die Barmherzigkeit Gottes und die Vergebungsbereitschaft Gottes und die Vergebungsfähigkeit Gottes keine Erfindung des Neuen Testaments ist. Ne? Das gibt es auch schon im Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt. So, das predigst du, trotzdem wird was anderes geglaubt. Und man denkt irgendwie so, warum? Also das ist eine Sache, ich verstehe den Werf sozusagen. Ich verstehe auch, warum man ein ganzes Kapitel schreibt, um einfach einmal nochmal zu sagen, wie war das gedacht, wie war das gepredigt.
Und auch ein langes Kapitel, ne? 58 Verse, das ist wirklich viel.
Und was wir gelernt haben über christliche Auferstehungshoffnung, wissen wir aus diesem Kapitel.
Ja.
Ne? Also im Wesentlichen. Womit ich aber erstmal, wo ich erstmal drüber wegkommen muss, ist das vorherige Kapitel mit dem Schweigegebot an die Frauen. Mhm. Und gerade wenn man sich durch das Kapitel 14 durchgeackert hat und dann als Frau erschöpft bei Kapitel 15 ankommt, dann fehlen, also dann relate ich oder dann resoniert bei mir vor allem das, was fehlt.
Okay.
Und was fehlt, also im Bekenntnis fehlt oder in der Zusammenfassung des Evangeliums fehlt die Geburt. Es fehlt die Geburt Jesu Christi für uns und es fehlt auch sein Leben und es fehlen die Frauen. Mhm. Ja, und das hängt für mich zusammen. Die Geburt, das Leben, die Frauen. Und da muss ich erstmal drüber wegkommen, bevor ich sozusagen mit dem Text irgendwas anfangen kann. Also ich bin froh, dass das nicht alles ist, was wir über das Evangelium wissen und dass wir das Evangelium nicht nur in Zusammenfassung haben. Sondern ich finde gerade so ein Text, der das Evangelium so zusammenfasst, der bei gestorben anfängt, schreit danach, dass Evangelien geschrieben werden. Also Geburtsgeschichten, Lebensgeschichten, Predigtgeschichten, Frauengeschichten. Und dann diese ganze Aufzählung von Männern, denen Jesus erschienen ist, vor dem Hintergrund der Frage in Kapitel 14, ne, als Paulus argumentiert, das Weib schweige in der Gemeinde, sagt er ja, oder ist das Evangelium zuerst zu euch gekommen? Wo ich so davor sitze und denke so, ja.
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 Ja, die ersten Zeuginnen der Auferstehung.
Ist es? So. Und das nervt mich halt. Also das ist mir jetzt auch egal, wie viele Brüder das sind, dass halt einfach hier gar keine Frauen erwähnt werden, als ob sie nicht Zeugen der Auferstehung sind. So, und wenn ich sozusagen diese Fehlstellen sind ja gefüllt, also sind ja durch die Evangelien gefüllt. So. Und deswegen also bin ich halt froh, dass wir nicht nur Paulus haben.
Ja, total. Da gehe ich, geh ich mit dir mit.
Genau. Und für mich läuft es dann zu auf, also nochmal weiter, so zu den Zeugen. Also denkt so, dann werden die ganzen Zeugen aufgezählt. Das ist irgendwie historisch kaum zusammenzukriegen. Es ist auch biblisch kaum zusammenzukriegen. Also selbst wenn du jetzt die Bibel rein als historisches Dokument nehmen würdest, würdest du diese Reihenfolge der Erscheinungen nicht zusammenkriegen. Aber es gibt da eben eine Menge Zeugen. Und je länger die Liste wird, desto mehr denke ich, es ist mir doch egal. Und wenn Jesus dem Papst persönlich erschienen ist und mir nicht, dann ist es mir auch egal. So. Das ist meine erste Reaktion, aber im zweiten denke ich dann, nee, ist nicht egal. Ne? Also weil die Zeugen und Zeuginnen sind wichtig, sonst wäre das Evangelium jetzt auch nicht zu uns beiden gekommen. Ne?
Absolut. So.
Also in welcher Reihenfolge und wie vielen und ob es nur Männer waren, egal, aber dass es sozusagen eine fortgesetzte Reihe von Zeugen gibt, das ist wichtig. Und in diese Reihe, und da würde ich dann den Schwerpunkt setzen, setzt sich ja auch Paulus mit rein. Ja. Ne? Also, dass er sich als Apostel bezeichnet und sich in die Reihe dieser Zeugen mit einreiht. Und ich glaube, der Vers, auf den ich eben diese Predigt bauen würde, vielleicht ist es am ehesten eine Predigt, die ich mir selber halte, ist: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das jetzt nicht einfach jetzt mal so ganz losgelöst vom Kontext, sondern eingebettet in diesen Kontext.
Ja. Das ist interessant, dass du sagst, du dockst erstmal an den Lehrstellen an. Ich habe gestern nochmal den Podcast von unserem Kollegen Jens Stangenberg gehört, Einführung ins Neue Testament, und habe mir da vor allem auch nochmal den ersten Korintherbrief zu Gemüte geführt. Nicht, dass ich nicht auch andere Quellen hätte. Natürlich lese ich dazu auch und erinnere auch, was ich gelernt habe im Studium und so. Das ist nicht die Frage. Aber er setzt sich zum Beispiel auch mit der Frage nach den Frauen, nach diesem Schweigegebot auseinander. Und das macht er brillant. Würde jetzt zu weit führen, das auszuführen. Aber das finde ich ganz spannend, dass du da ansiehst. einsetzt. Denn ich habe angedockt, interessanterweise, nicht dort, weil mich das überhaupt nicht anficht, weil ich immer so denke, ja, okay, das ist die Zeit. Und da gebe ich natürlich recht. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir nicht nur Paulus haben, nicht nur die Zusammenfassung des Evangeliums, sondern eben die Evangelien. Und so, das finde ich einen ganz starken Gedanken. Aber wo ich richtig in den Widerstand ging, war der Vers 8 und 9.
Die unzeitige Geburt?
Die unzeitige Geburt. Oder wie bei der Basisbibel steht, ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden. Boah, diese verbale Selbstattacke, die macht mich fertig. Und ich merke, die macht mich fertig, weil ich auch dazu neige.
Ja.
Ich neige dazu, mich selbst für unwürdig zu halten. Auch in 10b, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Dieses Gefühl, mehr machen zu müssen als alle anderen, das kenne ich so gut. Und das überrascht mich immer wieder bei mir selbst, weil ich so denke, ich bin aber eigentlich anders erzogen worden. Ich bin in der DDR groß geworden, ich bin als Atheistin aufgewachsen, ich bin in einer Familie groß geworden, in der immer die Frauen die Hosen anhatten sozusagen. Nicht bösartig, sondern wohlwollend. Das waren wirklich ein Miteinander auf Augenhöhe, aber der Chef im Ring war die Frau. Immer, meine Großmutter, meine Mutter und so. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, warum mich das so dolle anficht, aber es ficht mich wahnsinnig an. Vielleicht ficht es mich an, weil ich merke, dass ich mich als Frau in unserem Beruf immer noch nicht selbstverständlich bewegen darf. Es gibt immer noch dieses 14. Kapitel, das Weib Schweigen der Gemeinde oder an anderer Stelle, wo Paulus sagt, ferner erlaube ich den Frauen nicht zu lehren. Und da bin ich richtig so hängen geblieben an diesem unglaublichen Druck, der da bei mir entsteht. Und dann brauche ich erst recht, brauche ich dann 10a, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin.
Ja, das ist so witzig, dass wir jetzt den Paulus so lange schütteln, bis für uns beide da ein besseres Selbstbewusstsein bei rausspringt. Also, weil Paulus hat ja jetzt auch nicht so ein ausgeglichenes Gemüt. Und wenn er sagt, irgendwie, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, kann man überlegen, also was ist er denn? Und in dem Vers vorher ist ja so ein Schwanken irgendwie zwischen komplett wertlos und völlig grandios.
Ja.
Und wo man irgendwie so denkt, ja, könnten wir bitte zu einem vernünftigen Selbstbewusstsein irgendwie finden, was sich irgendwo dazwischen befindet. Also, denn wir sind ja beides nicht, ne? Also wir beiden Anjen ja auch nicht. Wir sind nicht komplett wertlos und wir sind auch nicht völlig grandios. Genau. Wir haben unsere Momente, nehme ich an. Also irgendwie, manchmal sind wir ganz toll und manchmal total daneben und Paulus auch.
Ja.
Der ist auch manchmal ganz toll, also so irgendwie ein Römer 5 bis 7 oder ein 1. Korinther 13 geliefert, so Weltliteratur abgeliefert. Und dann auch, der hat ja auch unkonzentrierte Stellen oder Argumentationen, die so nicht mehr greifen heute oder die er vielleicht anders geschrieben hätte, wenn er gewusst hätte, das wird irgendwann mal die Bibel. Bin ich mir ziemlich sicher.
Und auch was für Missbrauch damit getrieben wird. Und das ist ja, glaube ich, das, warum wir diesen Text so schütteln müssen, weil der so missbräuchlich behandelt wird.
Naja, und dieses, ich bin der Geringste unter den Aposteln, ja, da ist es auch beides drin, also ganz klein und ganz groß gleichzeitig. Und warum? Also ohne Not, ne? Und ich habe halt nochmal geguckt, so, der Einzige, der halt wichtig findet, dass der Paulus der Apostel Paulus ist, ist der Apostel Paulus. Also der fängt halt immer wieder an mit Paulus, Apostel Jesu Christi, so fangen ja seine Briefe an, ne? So, und in der Apostelgeschichte, wenn du da mal guckst, ja klar, da wird seine Berufung erzählt, so 2-3 Mal. Er wird einmal ganz nebenbei als Apostel bezeichnet. Und zwar in so einem Vers wie, als die Apostel Barnabas und Paulus dies hörten. Also jetzt so eher in einem Nebensatz. Ein bisschen raus kommt man vielleicht aus dieser Grandiosität, wenn man Apostel nicht als Amt versteht oder als exklusiven Club so. Also ein Apostel hat ja diesen engeren Sinn von der Zwölferkreis, aber hat ja auch in den Evangelien schon einen erweiterten, liefert ja schon einen erweiterten Begriff, nämlich von den Gesandten. Ja. Ich glaube, da können wir auch dann andocken und sagen, ja, das sind wir dann auch. Also wir sind auch Gesandte und können uns Apostelinnen nennen.
Ich höre schon. Ja,
als Gesandte. Und die Gesandten sind eben nicht größer als der Absender. So.
Ja, das ist richtig.
Also, ich glaube, dass dieser Vers 10 auch der Anker ist, auf den Paulus selber sich rettet. Also, dass er dieses zwischen wertlos und grandios schwankt und sich dann auf so einen Punkt, wie durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, rettet. Mhm. Also in die Gnade rein rettet. So.
Nun sind wir ja herausgefordert, diesen Text Ostern zu predigen, Ostersonntag. Ja, ja. Ne? Mhm. Wir haben vielleicht Osterfrühstück gefeiert. Die Osternacht liegt schon hinter uns. Manche Leute gehen in die Osternacht. In Lesum gibt es eine wunderbare alte Kirche und da ist, das wird das richtig zelebriert. So, und dann komme ich in meine Gemeinde, wir frühstücken miteinander und dann komme ich an diesen Text. Mhm. So, was ist das Evangelium dieses Textes am Ostersonntagmorgen? Also ich rede nicht von jedem anderen Sonntag, sondern ich rede vom Ostersonntagmorgen. Warum dieser Text an Ostersonntag? Okay, wir haben festgestellt, 10a, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Mhm. Aber das gilt ja an jedem anderen Sonntag auch. Und auch alle anderen Tage in der Woche und Nächte sowieso. Ja, also so. Aber warum dieser Text am Ostersonntagmorgen? Also ich kann jetzt die Perikopenkommission nicht fragen, deswegen frage ich dich und mich, was denkst du und was wäre dein Schwerpunkt, wenn du, predigst du den Text an Ostern?
Ja, ich habe mir das jetzt vorgenommen.
Okay.
Also
ja, gut.
Genau, ich nehme das gesagt, jetzt sportlich.
Der ist es, den müssen wir jetzt predigen. Genau. Ja, okay, also erzähl mal.
Naja. Eben diesen Vers 10 nicht isoliert zu nehmen, sondern vom gesamten Text her nochmal zu gucken, was heißt jetzt durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also nicht einfach nur, ich bin der Typ, der ich bin oder die Person, sondern so verstehe ich das hier eingebettet in den Text, ich bin auch Zeuge der Auferstehung.
Ja.
Und Paulus jetzt nochmal tatsächlich ja in besonderer Weise durch diese Erscheinung des Auferstandenen. Wir würden jetzt vielleicht für uns nicht in Anspruch nehmen zu sagen, wir haben irgendwie den Auferstandenen gesehen. Oder also jetzt in dem im Sinne einer...
Ja?
Oh, doch.
Naja, okay, also erzähl. Gesehen. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß, es gibt Leute, die halten mich für total irre. Aber ich bin ja, meine Bekehrung habe ich ja erlebt in einer Evangelisationsveranstaltung in Berlin. Das war so eine ökumenische Evangelisation mit Art Peters, das ist so ein Puppenspieler aus den Niederlanden, meine ich. Und der leitende Evangelist war unser Baptist Stefan Stiegler. 1989 war das. Im November, wir sind immer Kerzenstellen gegangen zu Gethsemane-Kirche und danach dann zur Evangelisation. Und diese Kirche war, ich glaube, es war eine evangelische Kirche, hatte ein riesengroßes Altarbild, Jesus als der gute Hirte. Und Ende der 80er Jahre war jetzt, jedenfalls im Osten der Republik, jetzt nicht wahnsinnig viel mit Weihrauch und Gedöns, ja, sondern da war klares Licht, klare Kante, klare Aussage. Und als dann am Donnerstag, ich weiß, dass es Donnerstag war, Donnerstagabend, also der vierte Abend der Woche, da sagte dann der leitende Evangelist Stefan Stiegler wieder sein übliches, wer jetzt sein Leben und so weiter, so nach vorne kommt. Ich saß auf der Empore in der Kirche, möglichst weit weg von allem, um mich nicht allzu sehr anfassen zu lassen. Und da bewegte sich das Altarbild für mich, ohne Scheiß. Jesus, der gute Hirte, der die Arme eben noch ausgestreckt hatte über seinen Schafen, winkte mich zu sich. Und ich weiß, es klingt total krank und gestört. Aber diese Begegnung, dieser Moment, der trägt mich seitdem durch mein Leben. Es ist wirklich krass. Ich bin jetzt vielleicht nicht dem Auferstandenen begegnet wie Paulus, der ist vom Pferd gefallen und blind und so weiter. Aber ich bin ihm schon anders begegnet als nur im Wort. Klingt das krass? Ich weiß nicht. Naja, also. Ja. Ja, also das, aber das ist das, was mich immer wieder trägt. In Zeiten, in denen es ganz dunkel ist, da erinnere ich mich an diesen Moment, wie Jesus mich, und da wusste ich, ich kann jetzt, also ich kann natürlich ausweichen, aber ich wollte auch nicht ausweichen. Das wollte ich, weil ich wusste jetzt, diesem Winken, dem will ich folgen. Ja.
Und das ist das, was wir machen können. Ne? Also wir können erzählen, was wir erlebt haben und so Zeugen sein und Zeuginnen.
Ja.
Ja, ich könnte ähnliche Geschichten erzählen.
Ja. Vielleicht müssen wir das wirklich machen, ja.
Und ich habe Ostersonntag eigentlich auch immer das Gefühl, ich würde lieber hingehen, also jetzt in die Osternacht und dort sein, als zu predigen, als Auferstehung zu predigen, weil du hast dann irgendwie, viele Pastoren bleiben auch vor dem leeren Grab irgendwie so stehen und begründen das irgendwie. Und auch hier jetzt in dem Kapitel, du kannst ja immer auf das Argument warten, wo du sagst, ja, jetzt leuchtet mir das ein. Aber in Wirklichkeit hast du eigentlich immer nur, also was du selber glaubst und was du erlebt hast, das kannst du erzählen. Und ob das jetzt irgendwie greift oder nicht, ist total in Gottes Hand oder liegt in Gottes Gnade. Und ja, also ich lese es jetzt für mich erstmal im Zugehen auf die Osterpredigt auch als eine Ermutigung zum Predigen, dass nämlich auch in dieser Reihe dieser ganzen Zeugen sind halt auch sind halt auch verkorkste Leute dabei und auch Paulus hat seine Verkorkstheiten, ne? Und auch seinen Stachel im Fleisch, was immer das irgendwie ist. Irgendwas, was ihn immer piesackt.
Ja, genau.
Und auch ihm Kraft nimmt. So viel kann man vielleicht sagen. Und trotzdem geht er da rein, in dieses Selbstbewusstsein Zeuge zu sein. Und ich glaube, das ist dann auch, was ich der Gemeinde auch auch sagen will, diese Reihe der Zeugen und Zeuginnen geht weiter und du kannst auch ein Zeuge sein.
Ja.
Nicht mehr, ne? Also du kannst nicht unwiderstehlich predigen, du kannst auch kein unwiderstehlicher Zeuge sein. Ob dem Zeugen geglaubt wird,
liegt nicht in unserer Hand.
Ne, bleibt offen. Mhm. Aber wenn du dir, es gibt eben diesen Glauben nicht ohne die Zeugen.
Amen.
Das, ja, oder?
Das ist genau also, so.
Ja.
Und damit schließt sich der Kreis. Ich habe ja am Anfang gesagt, für mich steht da drüber, was glaubst du? Dieser Text ist für mich die Frage, was glaubst du? Oder die Frage an mich, was glaube ich? Und ich glaube das, was ich glaube. Also das in Worte zu fassen, ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, Christina Brudereck sagt ja immer, wir sind eine Erzählgemeinschaft. Das sind wir wirklich. Und vielleicht ist Ostern, vielleicht wäre das so eine Idee zu sagen, ich nehme die Gemeinde in diesen Text mit hinein und predige gar nicht zu viel über den Text und predige nicht zu viel den Text, sondern komme mit diesem Text und den Leuten ins Gespräch über genau die Frage. Du bist eine Zeugin, du bist ein Zeuge, du bist eine Gesandte, ein Gesandter, denn Gesandte sind wir ja alle, wie Christus Nachfolgerinnen und Nachfolger, gesandt davon zu erzählen. Und vielleicht sollte man wirklich am Ostersonntagmorgen darüber ins Gespräch kommen. Und dass die Predigt kein Monolog, sondern eher ein Dialog wird oder ein Gespräch mit vielen.
Also, dass man keine Zusammenfassung sozusagen liefert, so wie der Text ja eine Zusammenfassung liefert, sondern sozusagen diese Erzählgemeinschaft aufweckt. Weil, also ich habe mir für mich halt auch irgendwie ein Evangelium jetzt so aufgeschrieben, was für mich aber auch Evangelium in diesem Text sozusagen ist, was für mich aber eigentlich auch dann nicht einfach nur so gesagt gehört, sondern erzählt gehört. Ich sage es aber trotzdem jetzt mal.
Ja, gerne.
Also so, was ist das Evangelium jetzt in diesem Kapitel 15?
Ja.
Christus ist von den Toten auferweckt worden und mit ihm auch wir. Die Macht des Todes und der Sünde ist gebrochen. Und durch Gottes Gnade bin auch ich Zeugin der Auferstehung und das ist nicht vergeblich.
Ja.
Und es gibt ja diesen, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sind wir elend. Ne? Aber wir sind natürlich auch elend, wenn wir nur auf später hoffen. Ne?
Ja,
auf die spätere Auferstehung. Und das Problem, was Paulus jetzt ja hier angreift, stellt sich vielleicht so nicht. Vielleicht ist sowohl die Hoffnung auf später als auch auf jetzt zu stärken. So. Aber mir liegen solche Texte eben auch nahe wie, also wann, wenn nicht jetzt, aufstehen und sich dem Leben in die Arme werfen. Nicht nur das Zugestandene, nicht erst, wenn es niemandem mehr wehtut oder so, jetzt aufstehen und sich dem Leben in die Arme werfen. So, also eben auch Auferstehungskraft in diesem Leben in Anspruch nehmen und davon Geschichten erzählen, Geschichten vom Wiederaufstehen oder vom Widerstehen oder vom überhaupt aufstehen.
Wir hatten ja mal, müssen leider zum Schluss kommen, aber wir hatten ja mal eine Studientagung der Pastorinnen in unserem Bund mit Christina Brudereck und da haben wir so eine Übung gemacht. Warst du da dabei? Nee. Da haben wir so eine Übung gemacht, auf welchen Brettern stehe ich? Was sind die Bretter meines Lebens? Und das ist die Frage nach dem Evangelium in meinem Leben. Und ich habe ja eben von meiner Bekehrungsgeschichte erzählt. Und das ist so ein Brett in meinem Leben, wirklich zu wissen. Es gab diesen Moment in meinem Leben, in dem klar war, ich bin gemeint. Egal wie viele hundert Leute in dieser Kirche saßen, ich bin gemeint, ich bin angesprochen. Und in diesem Text ist für mich, so sehr ich mit den Versen 8 und 9 ringe und auch 10 mich anficht, jedenfalls dieses, ich habe mehr geleistet als alle anderen, so sehr ist es für mich auch die frohe Botschaft, dass ich genau das alles nicht leisten muss, dass ich nicht erst wer sein muss in Jesu Armen bin ich schon. Und das ist so für mich das Evangelium dieses Textes, dass ich einmal sagen kann, was glaube ich? Das gesamte Geschehen. Karfreitag gehört für mich zwingend zu Ostern dazu. Und Ostern gehört für mich zwingend zu Karfreitag. Ohne das eine wäre das andere sinnfrei. Und vor allem, es hätte gar nicht die Wirkmacht, die es jetzt hat. Und das macht für mich dieser Text nochmal wunderbar deutlich. Es ist Gottes Gnade, die mich annimmt, die mich nimmt, wie ich bin. Und in dieser Gnade kann ich mich dann entfalten, wie Gott mich geschaffen hat. Denn alles, was hier der Apostel auch von sich selber behauptet, sind ja Verkrümmungen von außen. Immer im Widerstand gegen irgendwelche Anfechtungen, auch gegen eigene Anfechtungen, aber eben immer im Widerstand gegen Anfechtungen. Und die erleben wir, vor allem wir Frauen in diesem Beruf, doch immer noch. Es ist schwer wegzuhören. Aber ich gebe mir große Mühe. Dafür brauche ich diesen Text auch.
Ja, und dann können wir unsere Briefe anfangen mit Anja, Apostelin Jesu Christi.
Ja, der Kanon ist leider abgeschlossen, aber schöne Idee. Anja, ich danke dir sehr für dieses großartige Miteinander. Ich freue mich jetzt schon auf Ostern. Erstmal
ich freue mich auch.
Freitag, aber ich freue mich jetzt wirklich auf diesen Text. Du kennst mein Ringen um diesen Text. Ich kenne dein Ringen. Und ich wünsche euch, HörerInnen, dass ihr dieses Ringen nachvollziehen könnt und dass ihr auch in diese Osterfreude hineinkommt, dass dieser Text euch auch das Evangelium, euer eigenes Evangelium von der Gnade Gottes aufschließt, dass ihr vielleicht in Worte fassen könnt, was ihr glaubt. Und vielleicht mit euren PredigthörerInnen ins Gespräch kommt darüber. Ich wünsche euch Mut dazu, ins Gespräch zu kommen. Wir sind eine Erzählgemeinschaft. Ja, dann nochmal ein Shoutout an Lea. Werd gesund, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
Tschüss, Anja.
Tschüss.